Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Heute wollen wir uns mit der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität beschäftigen, auch kurz PMK genannt. In den letzten Wochen war die in den Medien, weil da doch einige Fallzahlen zu denken geben und angestiegen sind. Was ist das überhaupt? Wenn wir über politisch motivierte Kriminalität reden, dann sind wir nicht bei der polizeilichen Kriminalstatistik, der PKS. Wir sind aber bei polizeilichen Daten. In der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität erfasst das Bundeskriminalamt alle Straftaten, die einmal von Polizeibehörden als politisch motiviert eingeschätzt wurden. Das bedeutet, dass die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters, der Täterin darauf hindeutet, dass die Tat mit politischen Zielen in Zusammenhang steht oder dass es da politische Einstellungen gibt, die dahinter steht. Das ist ein bisschen vage jetzt vielleicht, dieser Politikbegriff, der ist sehr, sehr weit gefasst. Also es geht auch um alles, wo politische Willensbildungsprozesse beeinflusst wird, also so antidemokratische Tendenzen beispielsweise. Wenn man Wahlplakate beschädigt oder PolitikerInnen angreift, aber auch bestimmte politische Einstellungen, also rechtsextreme Einstellungen, so ideologische Anknüpfungspunkte der Ungleichwertigkeit beispielsweise. Also all das gehört zu politisch in diesem Sinne.
Und ein großes Feld in diesem Bereich ist ja das Thema Hasskriminalität. Darunter versteht man Straftaten, die sich gegen eine Person richten, aufgrund dessen, dass man sie einer bestimmten Gruppe zuordnet. Also der Täter oder die Täterin rechnet die Person, gegen die er oder sie den Tat verübt, einer Gruppe zu. Zum Beispiel aufgrund ihrer Einstellungen, ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion. Wichtig ist dabei, es geht darum, was der Täter annimmt. Es muss jetzt nicht der Realität entsprechen, aus Sicht der Person, die geschädigt wird, aber für die Täterin oder den Täter ist das ebenso.
Zu Hasskriminalität haben wir auch mal eine eigene Folge gemacht. Wer dazu noch mal mehr erfahren möchte, kann da gern noch mal reinhören.
Die PMK, also politisch motivierte Kriminalitätsstatistik, ist übrigens eine Eingangsstatistik, was sie von der PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik, unterscheidet. Da werden die Taten erst statistisch erfasst bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft, also wenn die Ermittlungen soweit abgeschlossen sind. Und bei der PMK werden bereits zum Eingang, also wenn die Tat bekannt wird, wird hier die Zahl erfasst. Die Einordnung erfolgt relativ früh in einem Verfahren, ob was als rechts oder links gilt. Und spätere Erkenntnisse werden dann oft nicht mehr berücksichtigt.
Und jetzt hast du auch schon angesprochen, links, also es geht hier nicht nur um rechtsextreme Taten, sondern man versucht, die nochmal so unterschiedlich zu kategorisieren. Das ist aber alles nicht so einfach und nicht so eindeutig, muss man sagen. Also es gibt bestimmte Phänomen- und Deliktsbereiche in der PMK und jede Straftat wird dem zugeordnet. Und dann gibt es neben diesen großen Phänomenbereichen, wo es Phänomenbereich rechts und links gibt beispielsweise, gibt es noch Themenfelder und Angriffsziele. Und da kann man auch Mehrfachnennungen ankreuzen. Also man kann sich auch vorstellen, dass eine bestimmte Tat vielleicht mehrere Themenfelder umfasst. Was sind so Themenfelder? Das sind zum Beispiel die Hasskriminalität, die du eben schon angesprochen hast. Ausländer- und Asylthematik heißt ein anderes Themenfeld. Befreiungsbewegung, internationale Solidarität, da sind so Unterthemen unter anderem PKK oder Kurden. Dann gibt es aber auch ein Themenfeld Ukraine oder Versorgungsengpässe im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Und es gibt auch ein Themenfeld Straftaten im Kontext der Covid-19-Pandemie. Also das zeigt schon mal, da ist auch ein bisschen was im Wandel, da kommen auch immer mal wieder neue Sachen dazu. Und es zeigt auch nochmal die Breite auch dessen, was so ja als politisch motiviert alles gilt.
Interessant ist hier übrigens, dass seit einigen Jahren auch die Themenfelder Deutschfeindlichkeit und Männerfeindlichkeit erfasst werden, was in der Wissenschaft durchaus kritisch diskutiert wird, weil die politisch motivierte Kriminalität wird ja auch teilweise als Vorurteilskriminalität gefasst und Vorurteile gegenüber der Gruppe, die die Mehrheit darstellt, zu haben, ist erstmal gar nicht so leicht. Und diese Gruppe tatsächlich in so eine marginalisierte, also ihr so eine Rolle zuzugestehen überhaupt, ist tatsächlich durchaus kritisch diskutiert worden.
Ja, das ist passiert vor dem Hintergrund solcher Debatten. Gibt es auch Rassismus gegen Weiße quasi, die deutsche Kartoffel als Schimpfwort auf dem Schulhof. Vielleicht erinnert man sich noch so ein bisschen an diese Debatten, die da kamen, die dann begründet haben, dass es irgendeine Notwendigkeit gibt, diese Kategorien auch aufzunehmen.
Aber wir sehen eben, was der Unterschied daran ist, ist, dass es keine Struktur Benachteiligung ist. Man wird nicht einen Job nicht bekommen, weil man eine weiße Kartoffel ist oder weniger Geld bekommen, weil man oder eben auf der Straße angegriffen werden, weil, sondern in der Regel hat man die Privilegien unterzugehen, eher die positiven Vorzüge der Zugehörigkeit zu genießen. Und insofern ist es tatsächlich sehr umstritten, ob diese Begriffe so sinnvoll sind. Sie sind aber eine der Kategorien, die die PMK fasst.
Ja, hier sind aber nicht viele Fallzahlen drin, muss man sagen. Also es spielt jetzt in der Praxis nicht so die Rolle, dass da jetzt ganz viele Fälle deswegen als politisch motiviert erfasst werden. Wie werden jetzt überhaupt diese Straftaten erfasst? Wir hatten eben schon gesagt, das ist eine Eingangsstatistik. Das heißt, die Polizei, die vor Ort ist, die die Straftat auch aufnimmt, die erfasst das oder die muss diese Einschätzung auch machen. Das verweist schon mal auf einige Problematiken, auf die wir gleich noch näher eingehen. Das heißt, die prüft, gibt es da von dem Motiv her, von den Umständen der Tat irgendetwas, was die Annahme rechtfertigt, dass es hier politisch ist. Da gibt es auch bestimmte Fragenkataloge dazu, wo man so ein paar Punkte durchgehen kann. Und falls dann der Verdacht besteht, muss man das weitergeben. Es gibt eine Staatsschutzabteilung bei der Polizei. Das Ganze wird auch als Staatsschutzdelikte behandelt, so war der Begriff auch früher, bevor man über politisch motivierte Kriminalität gesprochen hat, hat man eher über Staatsschutz gesprochen. Einfach aus der Überlegung her, dass alles, was antidemokratisch ist und die ganzen Grundwerte des demokratischen Rechtsstaats irgendwie anzweifeln oder dagegen sind, ja auch den Schutz des Staates quasi betreffen. So deswegen dieser Begriff Staatsschutz. Also es wird da gemeldet, weitergeleitet und dann geht das quasi die Ebenen nach oben über das Landeskriminalamt bis hin zum Bundeskriminalamt und die sortieren dann diese Fälle beziehungsweise zählen diese Fälle und fassen die zusammen in der politisch motivierten Kriminalitätsstatistik. Da gibt es dann größere Phänomenbereiche. Wir haben gerade schon rechts und links angesprochen. Es gibt aber auch noch den Phänomenbereich religiöse Ideologie oder auch im Ausland begründete Ideologie. Es hört auch so ein bisschen schwammig an, was damit gemeint ist. Aber das meint halt alles, was irgendwelche Konflikte, die eher im Ausland sind, beispielsweise ansprechen und nicht religiös sind. Daneben gibt es aber auch eine große Kategorie nicht zuzuordnen und das zeigt auch schon die ganze Problematik. Es fällt einfach schwer, in ein grobes Raster politisch motivierte Kriminalität so eindeutig zuzuordnen. Und wenn man nicht zu kleinteilig werden möchte, dann braucht man so eine Sammelkategorie und auch die ist immer ganz gut gefüllt.
Das ist sicherlich ein Problem, dass die Sachen nicht so eindeutig manchmal sind. Es gibt aber weitere Schwächen in der Erfassung bei dieser PMK-Statistik. Es ist so, dass ja die Menschen, also die BeamtInnen, die mit der Tat erstmal aus erster Hand zu tun haben, überhaupt erstmal einschätzen müssen, handelt es sich hier um eine, wie auch immer geartet, politische motivierte Kriminalität. Das hängt davon ab, inwiefern sie für bestimmte Phänomenbereiche sensibilisiert sind, inwiefern sie bestimmte Codes, Kulturen, Aufkleber, was weiß ich, alles erkennen, die da eine Rolle spielen. Dann erkennen wir das Problem schon auch von anderen Statistiken, wenn wir mit ja so staatlichen Statistiken umgehen. Nicht immer ist das Vorgehen so ganz einheitlich. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, den wir bei der polizeilichen Kriminalstatistik sehen. Das sind zwar Statistiken, die bundesweit gelten und bundesweit erhoben werden, aber wie genau jetzt auf der einzelnen Polizeidienststelle immer vorgegangen wird, wann da welches Häkchen gesetzt wird, welche Kriterien da jeweils gelten, hängt sicher auch ein bisschen von der lokalen Organisationskultur ab. Manchmal gibt es da vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen. Also man kann schon davon ausgehen, dass gerade was die einzelnen Bundesländer anbelangt, es da durchaus nochmal zu Unterschieden gibt, sodass die Statistik zwar bundesweit ist, aber eben nicht einheitlich erhoben wird, weil ganz viele unterschiedliche Menschen daran mitarbeiten. Die Wissenschaft geht auch davon aus, dass gerade rechte Straftaten tatsächlich untererfasst sind, unter anderem deshalb, weil Menschen, die von vorurteilsmotivierter Kriminalität aus rassistischen Gründen betroffen sind, wenig Vertrauen in die Behörden haben. Gerade auch im Licht der Geschichte, wenn man jetzt ganz groß denkt, die NSU-Mordreihe, in der ja überhaupt nicht ein rassistisches Motiv für viele Jahre in Betracht gezogen wurde. Und dann hat man nicht das Gefühl, dass das eine Institution ist, an die man sich wenden kann. Tatsächlich gibt es dazu auch einen Studienbefund, dass Menschen, die vorteilsmotivierte Kriminalität aus rassistischen Gründen zur Anzeige bringen wollen, von der Polizei häufiger abgewimmelt werden, als das bei anderen Straftaten der Fall ist. Und das ist statistisch tatsächlich signifikant, also passiert durchaus häufig.
Und dann ist auch die Definition etwas ungenau. Also die politische Motivation, die muss irgendwie Hintergrund sein für die Tat. Die muss die Tat wirklich verursacht haben, damit das als Straftat in der PMK gelistet wird. Also es reicht jetzt nicht, dass ein Mensch eine rechtsextreme Gesinnung hat und aber aus anderen Gründen eine Straftat verübt, sondern das muss auch tatauslösend sein. So, jetzt ist ja die Frage, ja, die Motivation, wie erfasst man die jetzt? Ne? Die liegt ja nicht immer so einfach auf der Hand oder wird so kommuniziert vom Tatverdächtigen. So ein rechtsextremes Weltbild kann ja sich auch auf Taten auswirken, ohne dass das jetzt vielleicht auch so eins zu eins der Fall ist. Also muss ja der Person selbst auch noch nicht mal so bewusst sein, dass sie jetzt vielleicht in einer Art und Weise gehandelt hat aufgrund bestimmter Merkmale, die sie da irgendwie gelesen hat. Also ja, die Motivation, das ist auch irgendwo ein schwammiges Konstrukt und nicht so einfach zu erfassen.
Jetzt gucken wir aber mal, das ist ja auch immer unser Ansinnen mit diesem Podcast, wie sieht es denn aktuell aus? Und es gab ja erst vor kurzem, also zum Beginn des Monats Mai 2025, wieder die neue Veröffentlichung der PMK. Und da sehen wir, dass politisch motivierte Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 40% gestiegen sind. Und damit ist das der höchste Anstieg prozentual, seitdem diese Statistik im Jahr 2001 eingeführt wurde. Wir sehen allerdings, dass es diesen Anstieg auch schon über Jahre gibt. Also in den letzten 10 Jahren haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt. Und die politisch motivierte Gewalt, die hat tatsächlich mit über 4000 Fällen einen neuen Höchststand seit 2016 erreicht. Mhm. Die anderen Dinge, die es umfasst, sind Propagandadelikte, Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Volksverhetzungen, Nötigungen etc.
Jetzt hattest du ja eben die Männerfeindlichkeit angesprochen. Jetzt könnte man sich ja fragen, okay, Anstieg von Taten, was ist denn da jetzt eigentlich drin? Aber man sieht sehr genau, dass es vor allem um einen Anstieg rechtsmotivierter Straftaten geht. Hier gibt es eine Steigerung von fast 50%. Das ist der deutlichste Zuwachs. Wir haben viele, viele rechtsextreme Taten mehr als im Jahr davor. Und auch hier können wir unterscheiden. Es gibt viele Propagandadelikte, die gemeldet wurden, aber auch die Gewaltstraftaten haben deutlich zugenommen mit 17% zum Jahr davor.
Dann ist ja häufig die Frage, wenn man rechts erwähnt, soll man auch links erwähnen? Ja, auch die linksmotivierten Straftaten werden ausgewiesen, ist auch einer der Phänomenbereiche. Und wegen der Gewalttendenzen und Sachschäden in Millionenhöhe, die da ausgewiesen werden, stellen sie durchaus eine relevante Größe dar, wenn sie aber eben auch im Vergleich zur rechtsmotivierten politischen Kriminalität sehr viel seltener auftreten. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Hasskriminalität weiter zunimmt und auch in diesem Zuge die antisemitischen Straftaten, die sind um mehr als 20% gewachsen und erreichen mit über 6000 Fällen einen Höchststand. Da sehen wir sicherlich auch Auswirkungen des Krieges in Israel und Gaza. In diesem Kontext wurden 7000 Straftaten verzeichnet, ein Anstieg um mehr als 2/3.
Was man hier aber trennen muss, ist, dass diese Auswirkungen des Nahostkonflikts, der Demonstration, des Antisemitismus in diesem Zusammenhang jetzt nicht die Zunahme von Rechtsextremismus erklären. Nicht jede antisemitische Straftat wird automatisch dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. Das wird schon nochmal getrennt. Wenn wir vielleicht mal so diesen kurzen Exkurs machen zum Antisemitismus, weil das ja auch nochmal ein sehr relevanter Bereich ist, wo wir so starke Anstiege sehen, dann sehen wir, dass von den 6.200 Taten ungefähr, die erfasst wurden, 173 davon Gewalttaten waren. Das ist auch ein Höchststand antisemitischer Straftaten, auch ein starker Anstieg zum Vorjahr. Und neben Gewalttaten waren hier aber auch Beleidigungen, Sachbeschädigungen zu verzeichnen oder auch Angriffe auf Gedenkstätte und Erinnerungsorte. Ja, Antisemitismus wird nicht nur von Rechtsextremen rechtsextremistischen Personen ausgeübt. Aber wie gesagt, den Anstieg rechtsmotivierter Straftaten, der ist nicht dadurch zu erklären, dass es im Zuge des Nahostkonflikts hier zu vielen Taten kam, sondern das wird nochmal gesondert erfasst. Das ist, finde ich, auch nochmal wichtig vor diesem Hintergrund zu sagen, weil auch gerade, finde ich, in den Erklärungen oder Deutungen dieses Berichts schon schnell dann auch die Frage aufkam, ist das hier eigentlich ein Problem, was importiert ist ja irgendwo auch. Also auch hier hatten wir schon wieder schnell so eine Migrantisierung von Kriminalität, die wir jetzt schon öfter mal in den letzten Monaten immer mal wieder angeprangert haben. Ich fand es doch auch überraschend, dass auch bei dieser Statistik schnell dieses Thema wieder aufs Tableau kam. Aber so einfach können wir uns das nicht machen. Wenn man sich die antisemitischen Straftaten anguckt, dann zeigt sich, dass ungefähr 50% der Straftaten aus dem Jahr 2024 auf das rechte Milieu zurückzuführen sind. Und 31% kommen in diesen Phänomenbereich ausländische Ideologie.
Ganz interessant ist übrigens, dass wir sehr deutliche Hinweise auch hier darauf haben, dass es sich um einen Ausschnitt handelt beim Hellfeld. Es gibt eine Untersuchung aus Bielefeld, die besagt, dass nur rund ein Viertel der Betroffenen von antisemitischen Vorfällen diese auch dann bei den Behörden gemeldet hat. Auch hier sehen wir wieder das gleiche Muster. Die Begründung, warum nicht, lautet fehlendes Vertrauen. Also man geht nicht davon aus, dass die Behörden einen ernst nehmen oder dass sich durch die Anzeige überhaupt etwas verändern könnte. Was wir jetzt auf diesen statistischen Zahlen beruhend sagen können, ist, ja, wir nehmen einen deutlichen Anstieg wahr. Das ist das, was unbestritten bleibt, bei allen Fehlern, die diese Statistik sicherlich aufweist und allen Schwächen, die sie hat. Wenn aber so ein bedeutender Zuwachs an angezeigten Straftaten da ist und wir aber deutliche Hinweise darauf haben, dass das Dunkelfeld sowieso wirklich überhaupt nicht komplett ins Hellfeld kommt, dann ist das doch ein Hinweis darauf, dass sich hier was verändert hat und dass es hier ein anderes Klima in der Gesellschaft nochmal gibt. Das bringt uns zur Frage, was sind die Gründe dafür? Wie kommt es dazu, dass diese politisch motivierte Kriminalität, diese Vorteilskriminalität, diese Hasskriminalität so stark zunimmt? Ein Grund ist sicherlich dieser Rechtsruck. Die Mitte-Studie mit ihrer Befragung aus 2023 zeigt deutliche Tendenzen. So sinkt das Vertrauen in Institutionen und in die Demokratie im Allgemeinen, wohingegen der Verschwörungsglaube und so eine populistische Zustimmung zu auch so einem völkisch-autoritär-rebellischen Gedankengut zunehmen. Das Vertrauen in die Medien sinkt. Die Menschen haben zunehmend das Gefühl, dass sie politisch machtlos sind. Und auch in der Mitte-Studie zeigt sich, dass auch die Billigung, also das Zustimmen oder zumindest Tolerieren von politischer Gewalt deutlich gestiegen ist. Dann fragen die immer noch so menschenfeindliche Einstellungen ab und die Zustimmung zu diesen Einstellungen ist mittlerweile auf einem hohen Niveau.
Die Studie heißt deswegen Mitte-Studie, weil auch die Annahme ist, was sich auch in diesen Befragungsstudien immer wieder zeigt, dass menschenfeindliche Einstellungen, so rechtsautoritäre Einstellungen nicht Randphänomene sind, die wir nur in so einem stark rechtsextremen Milieu haben, die irgendwie Hakenkreuze zu Hause haben an der Wand, sondern dass das breit verteilt ist in der Gesellschaft. Und die stellen damit auch die These auf, dass dieses ursprüngliche Hufeisenmodell, was vielleicht viele noch irgendwie so aus dem Politikunterricht oder irgendwoher kennen, so nicht haltbar ist. Hufeisen, wo wir die zwei Enden haben, die so die Extremen sind, links und rechts, die sich eigentlich schon wieder so annähern und gegenüberstehen. Und dann die demokratisch aufgestellte Mitte, die eigentlich auf dem Grundgesetz fußende Werte vertritt. Und die Mitte-Studien zeigen das ganz eindrücklich, dass bestimmte Abwertungen, abwertende Einstellungen, aber auch Demokratiezweifel und dergleichen in der gesamten Gesellschaft vorhanden sind. Und dadurch, dass diese Befragungen regelmäßig durchgeführt werden, kann man schön Veränderungen sehen. Und andersrum finde ich auch gerade diese Frage jetzt bei dieser starken Zunahme der PMK-Daten, wie kommt das eigentlich, so ein bisschen an sich seltsam, oder? Also bei all dem, was wir die letzten Monate und Jahre erlebt haben, der Rechtsruck auf politischer Ebene, die Zustimmung der AfD, auch nochmal die Verschärfung der Einstellungen der AfD in anderen Ländern, Europa, Trump und so weiter und so fort. Es wäre ja eigentlich schon fast komisch, wenn die Zahlen sich hier nicht verändern würden. Also wenn sich diese ganzen Änderungen der Einstellung und das, was gesagt wird, Und diese Diskursverschiebung, wenn sich die nicht auch in strafbarem Handeln niederschlagen würden, also das wäre ja, finde ich, eher das, was begründungsbedürftig wäre, so traurig das auch ist.
Und in dem Zuge ist es ja auch verrückt, dass es so eine Darstellung gibt, als sei das Phänomen der politisch motivierten Kriminalität ein importiertes Problem. Also man geht davon aus, dass es eigentlich vor allem migrantisierte Menschen sind, die sich eben antisemitisch äußern oder antisemitische Straftaten begehen. Ja, das stimmt. Wir sehen infolge des Hamas-Angriffs auf Israel und dann dem Gegenangriff von Israel auf Gaza, dass es einen zunehmenden Antisemitismus von Menschen gibt. Durchaus von Menschen, die islamisch geprägt sind, eben auch. Die engagieren sich in Pro-Palästina-Bewegungen, da gibt es Demos etc. Aber man kann jetzt ja wirklich nicht wegreden, dass es in Deutschland ein Antisemitismusproblem gibt und dass das nicht mit 1945 geendet hat, dass schon seit Jahrzehnten jüdische Menschen, die in Deutschland leben, immer sagen, sie sind auf der Hut, sie haben da eine gewisse Sorge, sie bewegen sich nie so ganz frei und das hat in den letzten Jahren zugenommen. Also die Annahme, dass irgendwie Antisemitismus in der deutschen Kultur, wir haben ja immer gerne diese Kulturdebatte, wenn wir so über Migration und Kriminalität sprechen, finde in dem Moment kann man es auch mal für die deutsche Kultur in Anführungszeichen anwenden. Anzunehmen, dass Antisemitismus eben nicht in der deutschen Kultur verankert sei, ist, muss man jetzt einfach so sagen, tatsächlich einfach lächerlich.
Ja. Und wir können sicherlich jetzt an dieser Stelle nicht komplett erklären, wie es zu dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft kommt. Aber ein Anknüpfungspunkt sind so etwas wie ja Krisenerlebnisse, große Ungleichheit, irgendwie das Gefühl, alles wird schlimmer abgehängt, was dann ganz gezielt von bestimmten AkteurInnen genutzt wird. Und da wird dann angedockt an bestehende Ungleichheitsideologien. Also ganz eindrücklich haben wir das ja in der Corona-Krise gesehen, wo das ein leichtes war, quasi bestimmte rassistische Einstellungen, Antisemitismus auch zu reaktivieren und daran anzuknüpfen und da dann die Schuld zu suchen und irgendwie das Problem zu erklären und eine einfache Lösung zu präsentieren. Das ist sicherlich etwas, was auch mit eine Rolle spielt. In dem Zusammenhang wird auch oft überlegt, leben wir in einer polarisierten Gesellschaft? Sind das hier Polarisierungstendenzen? Der Soziologe Steffen Mau sagt, nein, wir haben in Deutschland keine polarisierte Gesellschaft. Das wäre etwas, wenn wir wirklich eine sehr, sehr tiefe Spaltung hätten, was wir eher in den USA haben, wo sich wirklich bestimmte Gruppen gar nicht mehr austauschen, völlig andere Werte und Lebensstile haben und sich ja so wirklich diametral gegenüberstehen. In Deutschland haben wir Pluralismus und das sollte man ja irgendwie auch in der Demokratie haben, ne? Das heißt aber nicht gleich Polarisierung. Also dieses Polarisierungsnarrativ ist ja auch so ein bisschen grotesk, weil es malt ja an die Wand, wir hätten davor eine Zeit gehabt, wo wir uns alle einig waren und alle irgendwie so homogen und gleich. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Und gerade in einer demokratischen Gesellschaft gehört es ja mit dazu, dass wir pluralisierte Lebensstile haben. Und insofern würde Steffen Mau gar nicht dieses Polarisierungsnarrativ für Deutschland unterschreiben, sondern redet eher von einem allgemeinen Rechtsruck und auch von einer emotionalisierten Debatte, einer Affektpolitik und sogenannten PolarisierungsunternehmerInnen. Und das finde ich ganz interessant, diesen Begriff, dass er sagt, es gibt Leute, die das ganz gezielt nutzen, um so etwas wie Spaltung herbeizuführen. Und da sind wir einerseits bei rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien und PolitikerInnen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass so etwas ja auch orchestriert wird auf größerem Maße. Also dass ein Land wie Russland auch Interesse daran hat, dass Menschen an der Demokratie zweifeln, dass es zu Spaltungstendenzen kommt. Also auch das ist ja nochmal so ein Motor für die Entwicklung, die wir gerade sehen.
Was ist also zu tun? Es ist auf jeden Fall ein Thema, das wir in der politischen Bildung besprechen müssen. Und wir müssen das Wissen darum, dass es diese steigenden Fallzahlen gibt und das Wissen, dass es mit Vertrauen zu tun hat, dass es mit Demokratieverständnis, gelebten Werten zu tun hat, auch in der politischen Bildung nutzen und ganz aktiv wirklich daran arbeiten, dass Demokratie verstanden wird, dass politische Willensbildung verstanden wird, dass Menschen vielleicht auch mitmachen, wenn sie das wünschen. Das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Wir sollten auch versuchen, die Debattenkultur, die sich zunehmend sicherlich auch im Zuge dessen, dass wir eben eine als rechtsextremistisch eingestufte Partei im Bundestag haben, wesentlich verändert hat. Der Ton wird schärfer. Es werden Begriffe genannt und Debatten geführt, die früher nicht denkbar waren. Das sollten wir im Auge behalten und verändern und uns nicht vorschnell von diesen Narrativen treiben lassen. Also wir sollten schon versuchen, bei unseren Themen zu bleiben und nicht das Agenda-Setting der rechtsextremen Seite zu überlassen. Und insgesamt sollte man sich auch nicht von rechten Narrativen beirren lassen, die ja häufig sagen, ach, man darf hier gar nichts mehr sagen und bestimmte Themen würden tabuisiert. Beliebt ist ja zum Beispiel die Behauptung, dass wir überhaupt nicht in Medien und Wissenschaft über Kriminalität von AusländerInnen sprechen würden, wo es zigfach Studien und Widerlegungen gibt etc. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier tatsächlich versucht, nicht so sehr zu reagieren, sondern zu agieren und die Demokratie aus sich heraus zu stärken.
Und auf vielen Ebenen sieht man aber genau das Gegenteil, dass JournalistInnen das Gefühl haben, sie müssten jetzt bestimmte Sachen bedienen, damit sie nicht diese Tabuisierungsvorwurf hören oder dass bestimmte PolitikerInnen auch meinen, sie müssten das Thema jetzt irgendwie so und so fassen und bedienen. Und genau das ist ja so die Gefahr. Und da muss man sich immer wieder vor Augen führen, es wird nicht der Moment kommen, wo dann AfD sagt, ah, jetzt wurde das endlich mal hier genug ausgebreitet, dieses Thema, sondern das sind ja einfach Strategien, die die nutzen. Das kann man dem da auch gar nicht recht machen. Und das sind auch AkteurInnen, die gar nicht Interesse haben an einem demokratischen, fruchtbringenden Diskurs. Und insofern kann man da auch nicht mit diesen Mitteln irgendwo agieren.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, mit politischer Kriminalität sind Gewalt und andere Straftaten gemeint, die im weitesten Sinne einen politischen Hintergrund haben. Erfasst wird dieser Hintergrund bei der Erstbearbeitung bei der Polizei. Das führt dazu, dass die Statistik fehleranfällig ist und nicht unbedingt die Wirklichkeit abbildet. Statistisch sehen wir, dass seit längerem rechtsmotivierte Taten und Taten im Bereich Hasskriminalität steigen. In den jüngsten Statistiken kam es erneut zu einem sehr starken Anstieg von rechten Straftaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.